Ich sehe das so, wir stellen den Menschen der Gesellschaft wieder die Frage nach der Zukunft neu. Wir sind da hartnäckig. Und ich glaube, dass jede Gesellschaft und jeder Mensch eben eine Vision braucht. Aber eine Vision ist keine fixierte Utopie, weil daran scheitert man immer. Sondern ein Weg. Man muss gar nicht die Zukunft exakt voraussagen können, sondern einen Pfad, einen Weg finden können. Und das geht nur über ein poetisches und ganzheitliches Denken.
Hawks und Hawks, der Zukunfts- und Generationen-Podcast. Zwei Zukunftsforscher, Vater und Sohn, betrachten und kommentieren den Wandel der Welt.
Liebster Vater, es gibt ja eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, und ich kann sie eigentlich gar nicht so leicht beantworten. Und da suche ich auch ein bisschen Hilfe, denn ich habe das Thema der Zukunftsforschung als solches, was ist das überhaupt, ja eigentlich über einen so langen Zeitraum, nämlich über meine Kindheit und so weiter, so langsam aufgesaugt und verstanden, dass es eigentlich nie ordentlich zu definieren war. Und dann bin ich in meinen ersten Interviews vor dieser Frage gestanden. Ja, Journalisten mit Verlaub und Journalistinnen fragen ja mal sehr gerne einfach mal die Frage, was ist Zukunftsforschung? Ist das nicht eigentlich nur Prophetentum oder Scharlatanerei? Und der Begriff oder dieser Berufsstand ist nicht in Verruf geraten, das würde ich nicht sagen. Aber man kommt schon einfach aufgrund der Geilheit dieses Begriffs schon auch in eine gewisse Erklärungsnot. Also fangen wir mal ganz, ganz fundamental an. Wie würdest du beschreiben, als derjenige, der es im deutschsprachigen Raum geprägt hat, was zur Hölle ist Zukunftsforschung?
Ich würde es eben heute nicht mehr definieren, weil die Methodik, die über 30 Jahre, ich mache das ja jetzt seit mehr als 30 Jahren, entwickelt worden ist, also die ganzen Systembildungen, die ganzen Modelle von Zufall, Wahrscheinlichkeit und Penetranz der Zukunft quasi, also was wird sein, was muss sein, was kann sein, das interessiert im Grunde genommen keinen, weil wir haben ja immer diese Projektion des Prophetischen, nicht? Also eigentlich sollen wir sagen, wo es lang geht. Und damit kämpft man natürlich in diesem Beruf die ganze Zeit lang. Und immer dann, wenn man sagt, ja, wir können eigentlich die Zukunft nicht genau voraussagen, sind die Leute so ein bisschen enttäuscht und sagen, dann machen wir doch lieber Horoskop. Ne? So, das ist das Paradox, in dem wir stecken. Und für mich ist es eben so, dass sich das in den letzten Jahren massiv verändert hat. Ich komme aus der Trendforschung, da beobachtet man Trends in der Gesellschaft, wie ein Journalist, und ich war ja Journalist, in die Zukunftsforschung, das ist Modellbildung, Wahrscheinlichkeitsrechnung und letztendlich auch ein Stück Prophezeiung, Voraussage. Und heute sehe ich mich eher als Wandelforscher. Also mich interessiert das Verhältnis zwischen der Zukunft und dem Menschen. Also wie Visionen, Ideen, Voraussichten, wie beeinflusst es unser Verhalten und wie wird die Gesellschaft davon überformt? Ja, also ich komme aus einer Jugend, in der es ja noch viele Utopien gab. Der Kommunismus war noch nicht ganz tot. Der Nationalsozialismus eigentlich auch noch nicht. Das sind ja auch alles Utopien. Das waren ja alles Zukunftsvorstellungen. Und die Zukunft für das Wesen Mensch zu definieren, das finde ich heute eigentlich die philosophische Grundfrage von dem, was wir tun, was ich tue. Weil Menschen sind von der Evolution damit ausgestattet, die Zukunft kennen zu müssen. Also unser präfrontaler Kortex hat ja dauernd Operationen. Was wird heute Morgen? Frühstück? Wie wird das? Wie wird der Urlaub? Gleichzeitig leben wir in einer Welt heute, in die die Zukunft verliert. Also ich sehe, dass unsere Gesellschaft nur noch eine rasende Gegenwart erzeugt. Und diese Spannung zwischen Individuen und Gesellschaft und Zukunft, das ist doch das eigentliche Grundverhältnis der menschlichen Spezies. Also das ist ein ganz anthropologisches Denken geworden.
Du spielst es jetzt aber, finde ich ja auch zu Recht, ich habe es ja auch nicht anders verstanden und auch gespürt, und ich sehe es auch anders nicht als sinnvoll aus so einem humanen Eck. Aber der Begriff ist natürlich vollgetankt mit Technologie. Also ich würde mal sagen, 90% in dieser Branche reden eigentlich nur über Tech, 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 Tech. Ja. Liegt es daran, dass man hofft, durch Technologie sich die Humanfrage nicht mehr stellen zu müssen, weil die sind so anstrengend und so messy?
Ja, genau. Ich glaube, in der technologischen Vision, dass Technologie alles lösen kann, jetzt wieder künstliche Intelligenz, liegt eigentlich eine Sehnsucht nach der Selbstabschaffung des Menschen. Weil wir leidende Wesen sind, weil wir wissende Wesen sind, weil wir wissen um unser Schicksal, dass wir sterben werden. Und die Idee, sich in eine Maschine zu verwandeln, Also wir erleben ja zunehmend, dass es so eine Art von Kaste von Digitalisten gibt, ja, die unfassbar glauben, dass man mit Digitalisierung alles lösen kann. Und wir versuchen ja, den Begriff der Zukunft aufzubrechen in seine vielen Fraktale. Es gibt ja auch ich finde, die wichtigsten Innovationen sind soziale Innovationen, die Erfindung von Demokratie oder von Ehe oder von Gesellschaft überhaupt. Und Technologie steht immer in einem Wechselverhältnis dazu. Also wir sind ganzheitliche, holistische Zukunftsdenker. Und dabei geht es eigentlich um eine Beziehungsfrage. Und das ist eine ganz komischer Begriff für Zukunft. Aber Alaida Aßmann, eine wunderbare Philosophin, hat mal gesagt, wenn wir versuchen, über Zukunft zu sprechen, es ist schwer, über Zukunft zu sprechen, ohne gleich in Beschleunigungshysterie oder in ein anderweitig apokalyptisches Fahrwasser zu geraten. Deshalb frage ich mich, ob wir Zukunft haben oder nicht haben, sondern wie wir Zukunft erleben und herstellen. Ich glaube, die Zukunft produziert, eine Gesellschaft produziert Zukünfte. Narration. Eigentlich geht es um Narration. Und diese Narrationen zu verstehen, mit ihnen zu spielen. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass man hat ja nicht immer recht in seinen Prognosen, das kann alles, gehört ja auch dazu. Aber wenn wir recht hatten in unseren Prognosen, dann hat sich oft gar niemand dafür interessiert. Das Entscheidende war doch immer, das erlebst du ja auch auf der Bühne, wie trittst du in Beziehung mit den Menschen da? Und wenn du es schaffst, bei denen die innere Zukunft, ja, also weißt du, was ich meine mit innerer Zukunft, ist dir das...
Das spürt man, wenn man es geschafft hat.
Und man kann die dann behageln mit irgendwelchen neuen Erfindungen und jetzt gibt es noch mehr Gadgets und die Digitalisierung wird alles lösen, dann nicken alle. Aber das ist eigentlich ein furchtbares Ergebnis. Weil eigentlich verlieren wir dadurch die Zukunft. Wir delegieren sie an Technologie und das ist eine große Not.
Das, was ich dort immer gemerkt habe, ist, dass wenn man es schafft, eine gewisse, das ist ein, glaube ich, grässliches Wort, Zukunftszuversicht zu schaffen. So, ja, klar, die Reise wird rauf und runter gehen und Abbiegungen haben, aber es gibt eine gewisse Zuversicht dahin, dass es besser wird, dann kann man eigentlich erst wirklich diese überhaupt in den Gestaltungsraum kommen, in Richtung Zukunft.
In den Möglichkeitsraum.
Ja, also
wir haben die Aufgabe, Möglichkeitsräume zu eröffnen. Und das ist eigentlich eine geistige, fast eine seelsorgerische Arbeit für mich inzwischen, weil ich eins merke, die Leute verlieren die Zukunft. Also ich merke, das habe ich früher nie erlebt, aber in den letzten 5 Jahren treffe ich immer wieder auf Leute, auf Publikum, die sagen, die Gegenwart ist mir schon schwer genug. Die Zukunft verschwindet so hinter einem Horizont. Und für mich ist die Zukunft vor allen Dingen eine Dimension des Menschlichen. Also das geht doch gar nicht anders. Wenn du ein Kind bist, willst du doch in die Zukunft schauen. Ich war ein begeistertes Zukunftskind in den 60er Jahren. Da war ich eben auch Technik. Ich nenne das auch das Kindchenschema der Zukunft, nicht? Also alles, was fliegt und pufft und macht und tut. Ja. Was kontrolliert der Roboter, nicht? Hausaufgabenroboter haben wir damals schon erträumt. Daran hat sich nichts geändert. Es gibt so eine Naivität im Zukunftsbegriff, die rührend ist, aber die uns auch, ja, regressiv als Kinder behält. Und erwachsen zu verstehen, wie die Welt sich ändert. Und da gibt's ja einen Schlüssel, den wir, glaube ich, in den letzten Jahren entwickelt haben, auch gegen alle unsere Mitbewerber am Zukunftsmarkt, das ist die Trend-Gegentrend-Logik. Mhm. Wenn du das klar machst, dass die Entwicklung eben nicht linear eindeutig, also das Hirn ist ja eine große Denk-Zukunftsmaschine, aber es ist auch immer sehr angestrengt. Ne? Es braucht wahnsinnig viel Energie. Und deshalb lieben die Leute Trends so sehr. Deshalb habe ich mich innerlich vom Wort Trend schon ziemlich verabschiedet. Trends sind ja immer so einspurige Entwicklungen in eine bestimmte Richtung. Aber wenn man die Welt in ihrer ganzen Schönheit, Größe und in ihrem Wahnsinn erkennt, dann versteht man natürlich auch, dass nichts immer nur in eine Richtung gehen kann. Also die Megatrends sind ja das beste Beispiel, nicht? Megatrend-Mobilität, Megatrend-Individualität. Die Individualität erzeugt sofort ein Bedürfnis nach wir. Ich und wir gehören zusammen. Die Welt ist ein paradoxes Energiefeld. Und das zu verstehen, kann eben die Zuversicht auch wiederherstellen, von der du gesprochen hast. Und das ist das, was die Menschen im Moment erwarten, sie von mir, glaube ich, einfach Trost und Zuwendung. Und es kann auch weitergehen, weil sie alle das Gefühl haben, wir laufen gegen eine Untergangswand.
Wenn diese Annahme stimmt, und das verspüre ich auch, dass wir nicht mehr Zukunft produzieren und dass sich da jetzt wirklich etwas fundamental verändert hat. Dass es früher noch Zukünfte gab und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Woran machst du das fest? Ist also die Begründung dafür, die Diagnose teile ich, aber woher kommt? Weil diese Annahme, das liegt daran, dass wir in dieser Selbsterzählung der Dauerkrise ersaufen. Ja, aber es gab ja früher, also in der Zeit, wo du sagst, es gab noch Zukunft, genauso viele Krisen. Die hat noch nicht jeder im Livestream verfolgen können.
Ja. Das ist eben so, dass wir, glaube ich, in der Geschichte der menschlichen Zivilisation immer so Phasen haben, in denen es ein Narrativ gibt. Das Narrativ ist das Entscheidende, also eine Zukunftsweisung durch eine große Erzählung, the big story. Und diese big story war eben in meiner Jugend der Fortschritt, der technische, der soziale, der wirtschaftliche. Also, und dann als die Mauer fiel, hatte man das Gefühl, es geht alles in die richtige Richtung. Mehr Globalisierung, mehr Individualisierung, mehr Freiräume für den Menschen, mehr Wohlstand, mehr, mehr, mehr. Und wir sind in einer Erwartungserschöpfung dieses mehr, mehr, mehr. Weil die Menschen merken, dass mehr Konsum, mehr Wirtschaft ihnen am Ende auch nicht glücklicher macht. Sie haben auch, glaube ich, überzogene Erwartungen gehabt. Und jetzt kommt die innere Krise. Ja? Also die innere Krise, ist es eigentlich richtig, wohin wir gehen? Und die Krisen am Horizont, die realen, das sind quasi nur die Leuchtgewitter dafür, dass das in dieser Richtung nicht weitergeht. Aber ich glaube, das ist ein historischer Prozess, den es immer gab. Wenn du bis in die Antike oder noch weiter zurückgehst, hast du immer Phasen, wo die griechische Demokratie florierte für 20, 30 Jahre. Dann kamen Kriege, Wirrungen. Nur es gab diese Illusion. Ich glaube, meine Generation, die Babyboomer, haben das sehr stark inhaliert, dass es nie mehr Krise wirklich geben kann, sondern dass wir überwinden diese existenziellen Bedrohungen. Und jetzt kommen sie wieder. Und sie kommen wieder aber an unserem Lebensstil. Und das ist etwas, in das wir ganz schwer hineindenken können, nämlich unseren Anteil positiv zu bemessen, der von Veränderungen. Die Leute fühlen sich alle ohnmächtig. Das ist irre. Und ich habe eigentlich in meinem Leben immer gemacht, dass ich eben nicht ohnmächtig bin, dass man viel bewegen kann, dass man Ausdrucksformen hat in der modernen Welt. Das schnurrt alles zusammen und das hat natürlich viel mit unserem Mediensystem zusammen. Das ist der Medienkosmos ist wie ein Kokon, der uns die Zukunft verbaut, weil er uns unentwegt mit negativen Sensationen versorgt. Muss er ja, ne? Das ist sein Geschäftsmodell. Und dadurch hängen wir wirklich in der Zukunftslosigkeit ganz oft.
Gut, die Diagnose haben wir getroffen und die wird, glaube ich, auch geteilt. Jetzt wäre die Frage, was kann die Zukunftsforschung dagegen bieten, wenn sie nicht lineare digitale Erlösungsfantasien oder das Abschaffen des Selbstes als Lösung verkauft? Was ist die das ist auch ein schreckliches Wort, aber ich sage es trotzdem, Zukunftskompetenz. Was können wir dem entgegenrichten?
Ja, ich nenne das immer die imaginative Kompetenz. Ich glaube eben, dass unser Hirn in der Lage ist, sich Zukünfte vorzustellen und sie auch zu konfigurieren, was das Bessere sein könnte. Wir gehen vom Mehr ins Bessere. Also das immer mehr versagt. Und jetzt müssen wir Gesellschaften, Unternehmen, all das müssen wir konstruieren in einer neuen Wendung zum Besseren. Also das heißt eben auch anders mit Natur kommunizieren, mit Rohstoffen, mit Produktionsprozessen. Und diese Art von, wir haben diese Folge ja genannt Future Mind, über das Zukunftsbewusstsein, das kann man eben trainieren. Und da gibt es eben verschiedene Techniken, man kann sagen Tricks, aber das sind mentale Techniken, die nochmal über der Informationsgewinnung des Zukunftsforschers, also wir müssen uns natürlich unentwegt mit Systemforschung und mit den Forschungsergebnissen von allen möglichen Disziplinen beschäftigen, Spieltheorie und so weiter. Aber wir müssen das zusammenbinden. Und eine dieser Techniken ist zum Beispiel die Regnose. Also das, was ich mal versucht habe, versuchen wir doch mal so etwas wie die Zeitreise. Wie könnte es besser sein? Was fehlt uns auf dem Weg dahin? Das können wir aber nur begreifen, wenn wir quasi von der Zukunft auf die Gegenwart setzen. Ich glaube, dass wir die Gegenwart einfach nur dechiffrieren können, wenn wir ein überzeitliches Bewusstsein haben. Und deshalb sind auch alle unsere Kollegen, die ich sehr schätze, also die Fraktion der Zukunftsforscher, es gibt ja vielleicht nur 100 Wichtige in der Welt, die beschäftigen sich momentan mit überzeitlichem Denken. Also es gibt ja diese berühmte Uhr, The Clock of the Long Now, die gerade von unseren amerikanischen Kollegen, übrigens finanziert von Jack Bezos, dem Amazon-Chef, in einem Berg in Texas vergraben wird, die 10.000 Jahre laufen soll. Das ist so eine Art Delphi-Ort für die Zukunftsforschung, in der man langfristiges Denken lernt. Weil die Gegenwart durch die mediale Gesellschaft schnurrt zusammen auf einen einzigen Punkt, ja, bis wir alle wahnsinnig geworden sind. Und das wieder zu öffnen, über die Generationen hinaus, deshalb ist ja dein Beitrag so wichtig, über Generativität, dass wir in einer anderen Perspektive auf die Welt schauen, dass wir verstehen, dass es in jedem Trend ein Gegentrend, aber auch in jeder Krise eine Heilungschance gibt und dass sich in der geschichtlichen Entwicklung immer auch so etwas wie Emergenz vollzieht, spontane Wendungen. Ja? Wer hätte zum Beispiel voraussagen können, auch wir nicht, dass Prigozhin einen Putschversuch macht und der wieder schief geht. Ne? Das sind so Protuberanzen der Wirklichkeit, ja, die spontan entstehen. Aber die Welt ist eben auch ein spontaner Ort des Reagierens. Das finde ich ungeheuer faszinierend, wie sich die Dinge dann plötzlich wieder weisen, wie sich die Welt zusammenrüttelt. So kann man das, glaube ich, sagen. Und da sind philosophische, aber für mich auch zunehmend spirituelle Fragestellungen spielen da eine Rolle. Mit Spiritualität verstehe ich ja nicht als Wolkenkuckucksheim oder Magie, sondern als, womit hängen wir zusammen? Was sind die Zusammenhänge? Was sind die Kräfte, die etwas vorantreiben? Die evolutionären Kräfte, die systemischen Kräfte? Und das ist dieser unfassbare Reichtum unseres Berufs, der einen natürlich immer überfordern kann. Dann kriegt man Unverständnis. Damit müssen wir leben. Kannst du damit leben?
Also, wenn die jetzige Phase dieses Berufes aufgrund der Informationslage bedeutet, dass es unsere Aufgabe ist, zu heilen und ein bisschen Zukunftsheilung zu betreiben, dann finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Also, es ist ja relativ klar, dass dieser Beruf sich auch wandelt mit der Zeit. Das ist, glaube ich, per Definition gerade in der Zukunftsforschung so. Und wenn man sagt, unsere Aufgabe ist es, mit dem Kreieren eines Zukunftsbildes, auf das die Leute auch Lust haben, das sich auch lohnt, damit die Gesellschaft im Jetzt zu heilen oder es zumindest zu versuchen, dann ist das schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Ist auf jeden Fall besser, als auf Bühnen mit Drohnen rumzufliegen und zu sagen...
Oder sich was in den Kopf zu schrauben, das war früher auch mal...
Das ist der Klassiker. Diese Zukunftsvision, immer diese technologischen Ersetzung, die finde ich immer ziemlich langweilig. Ja? Während natürlich zu sagen, okay, allein die Aussage, soziale Innovationen sind viel interessanter als technologische Innovationen, gibt einem ja auch irgendwie so ein bisschen so ein menschliches, gesellschaftliches Selbstbewusstsein. Ja? Vielleicht sogar etwas, das man im Englischen Agency nennt. Ja? Also die Möglichkeit, etwas selbst zu beeinflussen. Ja? Also Agency.
Ja, das ist ein super Wort. Ne? Das, man denkt, das ist Agentur, aber das ist halt was ganz anderes.
Es geht um Selbstwirksamkeit.
Ja. Aber sich in Beziehung setzen zu seiner eigenen Wirkung, oder? Also sowas. Ja, wir sind nicht unwichtig in diesem ganzen großen Spiel.
Und auch um zu bemerken, dass gerade heutzutage, wo doch alles so verbunden ist, man aus einer sehr kleinen Keimzelle auch eine ganze Menge bewegen kann. Ja, das Netz hat auch positive Seiten und das wäre eine von ihnen. Ja, und wenn man sagen, diese Möglichkeit der Skalierung und der extrem schnellen Skalierung von guten geistigen Gedanken kombiniert mit einem, ich sag's mal vorsichtig, optimistischen Zukunftsbild, dann kann man wirklich auch was bewegen und was verändern und nicht nur das Bewegen und Verändern als Ausrede zu sehen. Das merke ich die ganze Zeit. Ja, also wir müssen endlich ins Machen kommen. Ich habe, glaube ich, selten Sachen erlebt, die das Machen so sehr blockieren, wie diese Aussage. Ja. Das fand ich total schön.
Ja. Neu denken und neu fühlen heißt natürlich machen. Aber hast du das Gefühl, dass du diese Rolle auch einlösen kannst? Also ich zweifle da auch oft um mich, ob ich das schaffe. Ich streng mich wahnsinnig an, aber manchmal geht's auch nicht. Erlebst du das auch so?
Ich habe bemerkt, dass wenn man es mit ein bisschen, das ist vielleicht eine Sache, die ich sehr gerne mache, mit ein bisschen Humor angeht, ja, mhm, und so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen trickst und ein bisschen scherzt, hat man die Leute dann ganz oft auf einmal bei einer Zukunftsvision, ja, also man hat sie dann dort, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie dorthin gekommen sind. Und dann merken sie, ach, es war doch gar nicht so schlimm. Die Reise dorthin ist die geistige Reise. Ja. Mhm. Also Humor als Mittel, um diese Reise zu überbrücken, ja, weil eben es ist ja auch anstrengend, über die Zukunft nachzudenken. Ja, so, oh, ja, dass man sie damit ein bisschen Humor hinbringt und dann auf einmal sind sie da und dann merkt man, dass es funktioniert. Und das ist ein Moment, den ich gerne versuche zu replizieren.
Ja, man, es braucht Lockerung. Die Leute sind so zukunftsverkrampft.
Ja, und sie wollen auch nicht Unrecht haben. Ja. Oh Gott, was sagt mein Zukunftsbild über mein Jetzt-Ich aus?
Ja, und Angst. Ich habe ja so viel Angst. Und darf ich überhaupt Angst haben? Müssen wir nicht Angst haben? Das ist die meiste Frage von Journalisten, die ich gestellt bekomme. Und das ist schon irre. Das ist, eigentlich stellen wir, ich sehe das so, wir stellen den Menschen der Gesellschaft wieder die Frage nach der Zukunft neu. Wir sind da hartnäckig. Und ich glaube, dass jede Gesellschaft und jeder Mensch eben eine Vision braucht. Aber eine Vision ist keine fixierte Utopie, weil daran scheitert man immer. Sondern ein Weg. Man muss gar nicht die Zukunft exakt voraussagen können, sondern einen Pfad, einen Weg finden können. Und das geht nur über ein poetisches und ganzheitliches Denken. Und in dieser Tradition sehe ich mich. Und da gibt es eben viele Menschen, die das eben auch haben, die nicht Zukunftsforscher sind, sondern die ganz andere Berufe haben. Das sind nicht nur Philosophen, das können auch Handwerker sein. Aber diese innere Zukünftigkeit, ja, das Offene, sich nicht verängstigen lassen, dieses Element im Menschen, das ist für mich ist die Klammer so etwas wie humanistische Prognostik oder humanistische Zukunftsforschung. Und vor allen Dingen gilt es dafür, eins zu vermeiden, das ist die Kommerzialisierung. Weil unser Job ist natürlich unfassbar kommerzialisiert, weil sich viele Firmen Propaganda-Zukunft wünschen. Ja, also die kaufen und deshalb da kann man viel Geld mit verdienen. Ja, nenn dieses Auto zukünftig und das ist ja ein Sumpf von Selbstkorruption, den wir gegenüberstehen und tapfer ihm natürlich. Und das ist nämlich der Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied. Wir sind Storyteller der Zukunft. Ich glaube, Zukunftsagenten. Der Begriff Agency ist wunderbar. Und hier gibt es ein wunderbares Zitat von Byung-Chul Han. Das ist ein koreanisch-deutscher Philosoph, der momentan super angesagt ist und genau unsere Thesen vertritt. Ja. Der sagt, Story-Selling, also Verkauf von Narrativen statt Storytelling, hat die Kraft nicht, die die Erzählung ursprünglich auszeichnet. Erzählungen setzen dem Sein gleichzeitig Gelenke ein. Dadurch geben sie dem Leben Orientierung und Halt. Narrative als Produkt von Storytelling hingegen, teilen viele Eigenschaften mit Informationen. Sie sind wie diese ephemer, beliebig konsumierbar und sie vermögen, das Leben nicht zu stabilisieren. Das finde ich ein super mächtiges Zitat, weil es eben den Unterschied macht, ist, ob du irgendwas dahin sagst, was ja, Zukunft Geld wert macht, wo die Leute sich aufregen, wo sie Angst vorhaben kann. Ja, der beste Zukunftserzähler ist ja ein Apokalyptiker. Oder ob du ein Stück zurücktrittst, die Welt anschaust und sie in ihrem Werden, ihrem Wandel verstehst.
Das werden wir weiterhin machen.
Das werden wir weiterhin hartnäckig versuchen, aber auch leichtfüßig, wie du richtig gesagt hast.